kannst zufrieden sein, aber du kannst sie nicht zufrieden geben. Und so sehe ich es auch. Also ich bin natürlich nicht unzufrieden mit der Saison oder bin eigentlich ganz zufrieden, aber es hat mir gezeigt, dass es viele Wochen gibt, wo ich wirklich vorne mitspielen kann, und die möchte ich natürlich verfestigen und da am liebsten jede Woche vorne dabei sein, weil das macht einfach am meisten Bock.
Hi, mein Name ist Konstantin Krüger. Das hier ist Lange Rede, kurzes Spiel, der neue DGV-Podcast. Und mein erster Gast, Matti Schmidt. Viel Spaß beim Hören.
Gut, dann gehen wir rein. Ich freue mich total. Der neue DGV-Podcast, erste Folge. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren Gast zum Start als Matti Schmidt. Grüß dich, Matti.
Ja, hallo. Hoffentlich wird es was Gutes.
Ja, ich bin fest davon überzeugt. Wie geht's dir?
Gut, ja, keine Probleme zurzeit. Hab ja ein bisschen Golf frei. Nee, deswegen alles easy.
Ja, Golf frei wollen wir natürlich auch gleich ein bisschen zu sprechen. Wir treffen uns, vielleicht sagen wir das den Zuhörerinnen und Zuhörern mal zum Start. Wir treffen uns im Golfclub Neuhof. Hier sitzen wir kuschelig beisammen, hier oben im ersten Stock im Clubheim. Das ist deine Homebase, kann man das so sagen, wenn du hier in Deutschland bist? Wie oft bist du hier, wenn du in Deutschland bist?
Also als Homebase würde ich es, glaube ich, nicht bezeichnen. Meine Freundin arbeitet hier in der Gegend, deswegen haben wir hier ein Apartment. Ich bin jetzt leider aufgrund der PGA-Tour nicht so oft hier, aber dennoch sind die Leute hier total nett zu mir und ich kann hier alles benutzen und deswegen bin ich schon ab und zu hier.
Okay, das heißt, wie oft schaffst du es dann hierher?
Boah, ich sage jetzt mal 5 Wochen im Jahr
ungefähr. Okay. Ja, und dann lass mich aber gleich nachfragen, dann war Homebase ja gar nicht richtig. Homebase ist dann, wenn du in Deutschland bist, ist es dann Herzogenaurach oder wo trifft man dich sonst?
All over the place, wirklich. Okay. Also Herzogenaurach, bei mir daheim oder hier oder auch mal in München.
Ja, und wie lange bist du denn jetzt hier in Deutschland? Also ich glaube, die interessierten Golf-Zuschauer und die sich damit beschäftigen, wissen, dass du jetzt bis vor kurzem gerade nochmal gespielt hast auf der Tour. Jetzt ist Ende November, vielleicht kannst du da mal einen kurzen Einblick geben, wie so die Tage jetzt gerade sind und wann es dann für dich wieder losgeht.
Genau, ich habe jetzt bis, glaube ich, 17. November gespielt in Bermuda. Werde jetzt in noch 2 Wochen in Südafrika machen, aber nur als Trainingslager, bisschen Sonne nochmal genießen. Mein Trainer, meine Freundin sind dabei, ein paar Freunde, die da unten wohnen, vom Golfclub auch. Und da werden wir ein bisschen zocken und auch ein bisschen chillen.
Mhm. Das heißt, konkret, wann geht's runter nach Südafrika?
Am 7. Dezember für 2 Wochen, genau.
Ja. Und die Kollegen, sage ich mal, oder die anderen Golfspieler sind dann aber auch jetzt schon wieder relativ schnell unterwegs und spielen in Südafrika, richtig? Habe ich doch richtig im Kopf, ne?
Genau, die DP World Tour fängt jetzt, glaube ich, demnächst schon wieder an, mit der neuen Saison quasi. Mhm. Und da werden einige, ja, Südafrika. Leopard Creek habe ich ja traditionell eigentlich gespielt, aber das ist jetzt dieses Jahr nicht da, weil der Platz irgendwie kaputt ist. Mhm. Deswegen spiele ich da jetzt nicht mit. Ja, Leopard Creek, Mauritius, glaube ich, gibt es noch die Netbank. Hätte man spielen können, na, da habe ich mehr oder weniger im Nachhinein erfahren, dass ich noch startberechtigt wäre. Das war ein bisschen bitter.
Okay.
Die Saison nächstes Jahr wird wieder unglaublich lang, wird intensiv. Deswegen ist jetzt einfach ein bisschen Pause ganz gut.
Mhm. Ja, lass mich da mal direkt auch anknüpfen. Wie wichtig ist denn diese Pause nach so einem sehr stressigen, vollen Turnierkalender mit vielen Turnieren, was sowohl körperlich mit Sicherheit, aber vor allem auch mental ja anstrengend ist. Wie wichtig ist das für dich persönlich, dass jetzt Tage sind, wo du mal wirklich ein bisschen Slowdown machen kannst?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, gefühlt bin ich noch in so einem Alter, ich könnte jetzt auch direkt einfach weiterspielen. Mhm. Aber man merkt es direkt, wenn man jetzt nicht in der ersten Woche, aber die zweite, dritte, vierte, fünfte Woche, merkt man, ob man davor Pause gemacht hat oder nicht. Wenn du direkt immer durchspielst, dann wird es gerade, wenn es ein längerer Stretch ist, irgendwann mental anstrengend. Und dann ist es wichtig, dass du davor jetzt nicht jeden Tag trainiert und gespielt hast. Deswegen ist es, ich könnte jetzt eigentlich schon durchtrainieren und so, hätte schon Bock, aber es ist wichtiger und schlauer, ein bisschen die Schläger wegzulegen.
Und das heißt jetzt auch, also wenn wir jetzt so an so einem Tag wie heute, wir treffen uns jetzt an einem Dienstagvormittag, ist irgendwie jetzt 21:45, wie muss ich mir jetzt so ein Dienstag bei Matti Schmidt vorstellen, so Ende November?
Also passiert wirklich nicht so viel. Nee, ich mache natürlich, bin relativ viel im Fitnessstudio und halte mich fit. Ich habe mir alle Schläger für nächste Saison schicken lassen, quasi alles, was noch nicht auf dem Markt ist. Mhm. Teste mich da so ein bisschen durch, also nur so, schau, was mir gefällt. Indoor ist es ja ganz schön, dass man immer so die relativ gleichen Bedingungen hat und die Zahlen sich gut anschauen kann. Ja, schau, was mir da gefällt, sodass ich jetzt für Südafrika zum Beispiel ein paar Sachen zusammen habe, die ich dort testen kann. Mhm. Und ansonsten, ja, versuche mich gut zu ernähren und so. Ja, nichts Besonderes.
Ja, und geht mal so ein Tag wirklich, wo gar nichts rund um Golf oder Sport geht, also wo du auch keinen Schläger mal in die Hand nimmst und irgendwas Neues ausprobierst oder eine Runde laufen gehst oder im Gym bist oder so. Passiert das in diesen Tagen oder ist das nicht so?
Doch, passiert schon mal. Ich mache dann schon auch viel. Ich mache viel Organisatorisches jetzt für nächstes Jahr schon. Also schau, dass ich wenn meine Sachen organisiere, Hotelflüge, dass das alles passt und dass ich mich dann nächstes Jahr jetzt dann nicht unbedingt drum kümmern muss. Jetzt sind auch noch die Auswahlmöglichkeiten, was Häuser und so angeht, noch sehr gut. Jetzt vor allem, bevor letzte Woche alle ihre Karte und so fest haben oder auch nicht. Deswegen habe ich geschaut, dass ich da jetzt ein bisschen vorarbeite, sodass nächstes Jahr wirklich voller Fokus dann nur aufs Golf sein kann.
Mhm. Übernächstes Jahr habe ich natürlich auch ein, zwei Fragen im Gepäck, wo wir ein bisschen drüber sprechen, aber lass uns doch nochmal dann das aktuelle Jahr vielleicht ein bisschen besprechen. Was war das aus deiner Sicht für ein Matti Schmidt Golf 2025 Jahr? Bist du happy grundsätzlich?
Ja, habe ich letztens eigentlich ein sehr schönes Zitat von Dino Topmüller gehört, in einem anderen Podcast. Der hat gesagt, kannst zufrieden sein, aber kannst dich nicht zufrieden geben. Und so sehe ich es auch. Also ich bin natürlich nicht unzufrieden mit der Saison oder bin eigentlich ganz zufrieden, aber es hat mir gezeigt, dass es viele Wochen gibt, wo ich wirklich vorne mitspielen kann und die möchte ich natürlich verfestigen und da am liebsten jede Woche vorne dabei sein, weil das macht einfach am meisten Bock.
Mhm. Kannst du, wenn wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, was kannst du das sagen? Was ist es, wo du so sagst, das triggert dich, das treibt dich um. Wo könntest, wenn wir auch aufs Spiel gucken, kannst du gewisse Sachen benennen, wo du sagst, so ja, da merke ich, da kann, will, muss ich vielleicht auch nochmal den nächsten Schritt gehen?
Wo ich mich jetzt konkret noch verbessere. Also gut, das Thema ist natürlich ein bisschen Konstanz bei mir. Ich glaube, ich kenne meine Statistik jetzt nicht ganz genau, aber ich habe natürlich viele Top-Tens und viele Top-Ergebnisse eingefahren, aber auch relativ viele Miss-Cuts. Ja, da würde ich natürlich gern konstanter werden und das hängt mit vielen. Also ich arbeite natürlich mit Statistikern zusammen und auch Mentalcoaches oder einem Mentalcoach. Deswegen, da hängt es, ist auch vom Tee, was eigentlich eine Stärke ist. Aber ich sag mal, Leute, die in meiner Längenkategorie unterwegs sind, holen dann noch mehr Strokes gained jetzt raus. Ja, und gerade, ja, was 120 Meter in, da Wedges, ein kurzes Spiel, da kann ich natürlich auch noch mir ein paar Schläge sparen.
Mhm. Und ist das auch was, wenn du hast eben gesagt, die 2 Wochen Südafrika nutzt ihr fürs Training und Vorbereitung, das sind dann höchstwahrscheinlich auch genau die Themen, die anstehen, die ihr dann in den 2 Wochen angeht?
Korrekt, ja. Also voll, ich teste gerade einige Driver mit verschiedenen Längen, verschiedenen Schäften und ja, Kurzspiel wird dann nochmal richtig, richtig Gas gegeben.
Mhm. Und eben hast du schon, wir springen ein bisschen hin und her, aber es ist so viel schon dabei, also das Mentale, was ich auch mega spannend finde und wo wir es wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen könnten, was das Thema Mental und Golf und so angeht. Ist dein Mentalcoach auch in dieser Phase jetzt, in einer Übergangsphase von alter Saison zu neuer Saison, bist du regelmäßig mit ihm im Austausch? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist er dann in Südafrika auch dabei?
Nee, also mit dem arbeite ich tatsächlich nur remote, was ja auch vollkommen ausreicht, würde ich sagen. Ich habe es dieses Jahr ein bisschen umgestellt. Ich versuche jetzt auch viel so zwischen den Turnieren zu kontaktieren und jetzt auch gerade in der Vorbereitungsphase für nächste Saison, weil ich da einfach ich bin oft schlecht in die Saison reingestartet, deswegen möchte ich besser trainieren, möchte ich da konstanter auch in meinen Abläufen werden. Und ja, ich bin ja auch gern so einer, der dann so mal das macht und jetzt nicht so einen strikten Plan verfolgt. Deswegen will ich einfach da mit ihm arbeiten und schauen, dass wir an einem guten Strang ziehen, wo ich weiß, wenn ich so an die Sachen rangehe, hat es bis jetzt geklappt in der Vergangenheit. Und dass er da involviert ist und hilft mir natürlich unglaublich.
Also verstehe ich so, dass es mehr, das hätte ich auch sowieso gefragt, mehr in Richtung so regelmäßige Abläufe oder wiederkehrende Abläufe, Rituale reingeht. Verstehe ich das richtig? Wenn du sagst, eigentlich bist du so, dass du, so habe ich es eben verstanden, so mal eher so, mal so, mal so.
Ja, kennt ja jeder Golfer, glaube ich, gerne. Ey, ich glaube, hier habe ich was oder da habe ich was oder das fühlt sich gut an. Ja. Lass mal da so dranbleiben, so 3 Tage, dann klappt es nicht mehr. Letztes Jahr habe ich ja mit Bernhard Lange eine Pro-Runde gespielt, habe mich da auch länger mit ihm unterhalten. Habe ich ihn gefragt, Bernhard, wo hast du noch mal so, mit welchen Denkmustern, mit welchen Trainingseinheiten, mit welchen Zielen hast du nochmal so Sprünge gemacht? Was hat dich, glaubst du, zu dem Spieler gemacht, der du jetzt am Ende bist? Und dann hat er gesagt, ja, er hat irgendwann verstanden, welche Tendenzen er hat. Und ja, habe ich mir auch schon länger Gedanken gemacht, welche Tendenzen. Ja, ich habe auch immer dieselben Tendenzen. Meine Fehler, es schleichen sich eigentlich immer die gleichen Fehler ein. Und wenn du da strukturiert dran bist, das ist deutlich sinnvoller, als mal das und mal das zu probieren.
Ja, verstehe. Ja. War das ein Angang für dich, dass du Bernhard Langer irgendwie dahingehend angesprochen hast? Wie hat sich das ergeben damals?
Tatsächlich habe ich dann Matthias Schwab, ist ein guter Freund von mir, und der kennt den Bernhard schon über den Willi Hoffmann, seinen ehemaligen Trainer. Mhm. Und der hat mir gesagt, er spielt, und ja, habe ich gesagt, ja, bin ich safe dabei, machen wir. Und dann Bernhard, Megatyp halt. Der hat sich richtig Zeit genommen für uns beide, obwohl wir bloß so 12 Loch gespielt haben, und hat wirklich jede Frage so richtig detailliert und bedacht beantwortet.
Ja, passt zu ihm, ne? Also so wie man ihn, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber so wie du ihn schilderst, passt das zu Bernhard Langer. Da direkt auch nachgefragt, ist das eine Art Vorbild für dich? Oder gibt es andere Golfspieler, wo du auch in jüngeren Jahren immer schon mal hinaufgeguckt hast und dich irgendwie orientiert hast? Ist Bernhard Langer so jemand oder sind es eher andere?
Auf jeden Fall. Also aus deutscher Sicht, ich habe Bernhard leider nicht so viel spielen sehen, als ich jetzt, als so meine High-Time, wo ich Golf geguckt habe, war so zwischen, keine Ahnung, 10 bis 18 oder so. Da war halt Rory und auch Martin Keimer und Tiger halt so richtig am Bildschirm. Ja. Deswegen waren das jetzt so, als ich so richtig aktiv geguckt habe, waren es dann so meine Idole. Aber so, wenn man jetzt seine Karriere sieht, und ich bin ja ein Fan von den Leuten, die es jede Woche zeigen können. Und da ist der Bernhard halt ganz oben dabei. Deswegen finde ich das schon geil.
Ja, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob du die, es gibt so eine Doku, die vor kurzem rausgekommen ist über Bernhard Langer, läuft bei Magenta Sport. Durfte ich mir schon angucken oder habe es mir angeguckt. Da wird, glaube ich, auch noch mal klar, wenn man sich's anguckt, wieso der so gut ist, wie er ist. Das ist ja immer noch aus meiner Sicht sensationell, wie der immer dranbleibt und trainiert jeden Tag aufs Neue und da so fokussiert ist. Ja. Lass mich noch einmal nachfragen zu diesem Thema mental. Gibt es irgendwie spezielle Techniken oder Yoga oder so? Gibt es irgendwas, wo du sagst, was du machst, vielleicht auch über die Jahre jetzt, wo du immer erfolgreicher geworden bist, wo du merkst, dass das hilft dir? Das kennt man ja auch aus vielen anderen Sportarten, dass sich da ganz, ganz viel in den letzten Jahren, glaube ich, verändert hat. Man muss nicht immer König Fußball nehmen als Vorbild, aber selbst da ist es mittlerweile, glaube ich, jetzt kein Tabu mehr, oder man muss sich nicht schämen, wenn man sagt, irgendwie Yoga hilft mir oder Pilates oder was weiß ich nicht. Wie ist es bei dir?
Also es gibt natürlich, Atemtechniken sind natürlich gerade als Golfer super, wenn du mal richtig nervös bist, dass du den Puls runterkriegst und so, dann spielt sich's dann auch unter Druck ein bisschen einfacher oder deutlich einfacher. Aber sonst gucken wir einfach ganz viel drauf, ja, was sind deine Denkweisen, was sind deine Muster, wenn es gut läuft, und was machst du, wenn es nicht so gut läuft, und dann wird halt verglichen. Eigentlich kommen wir auch immer wieder zu den gleichen Schlüsseln, aber da sind wir wieder beim Thema, ja, Muster, ja. Es sind auch so Denkmuster halt, ne? Würde ich so stehen lassen.
Ja, es hört sich so einfach an, aber es ist zugleich so kompliziert, glaube ich, ne? Also wenn man da, versuche mich da reinzudenken. Sag doch mal, mittlerweile ist es ja so, dass du das Aushängeschild des deutschen Golfs bist oder auf jeden Fall mit eines der Aushängeschilder. Wie fühlt sich das an für dich? Was macht das mit dir? Ist das Thema, beschäftigst du dich damit? Versuchst du das gar nicht so sehr an dich ranzulassen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Beschäftige ich mich eigentlich nicht so sehr damit. Also ich würde es geiler finden, wenn ich, sage ich mal, das Aushängeschild wäre, der in den Top 10 der Welt ist oder so und nicht 80. Ja. Aber auch so, es ist natürlich sau schwierig, auch 80. der Welt zu sein. Ja. Ist natürlich schön, und ich beschäftige mich nicht so wichtig damit. Aber jetzt letztens habe ich mich eigentlich nicht gefreut, aber gedacht, waren wir irgendwo halt, Freundin und ich, und da war halt jemand, den ich noch nicht kannte, und dann er so, was machst du? Ja, ich bin tatsächlich Profigolfer. Ah ja, und ganz gut. Und ich so, ja, tatsächlich der beste Deutsche. Habe ich noch nie so gesagt, aber ja, ist cool.
Ja, sehr, sehr gut. So, ja. Ich finde, so muss es sein, kann man genauso sagen, wenn es auch so ist. Wo wirst du denn erkannt eigentlich? Wirst du zu Hause in Herzogenaurach, wirst du höchstwahrscheinlich eher erkannt als jetzt hier, oder?
Also auf vielen Golfclubs werde ich erkannt, ja, mache ein paar Fotos, und sonst nicht eigentlich. Ja. Ja. Am Oktoberfest ein, zwei Mal, das war's.
Aber ist doch eigentlich ganz, ganz gut, die Situation so, oder?
Ja.
Also, oder könntest du es ja auch irgendwie anders vorstellen, wenn auf einmal noch mehr Menschen wissen, ach guck mal, da kommt Matti Schmidt?
Würde ich, glaube ich, cool finden, sage ich mal. Also ich finde das cool und auch das Schönste ist natürlich, wenn Kinder kommen und sagen, ich bin Fan oder hast du einen Ball oder Autogramm und ich so, ja klar, ey, cool. Mhm. Aber ja, nee, da freue ich mich.
Nun ist es so, dass du relativ viel, also wir treffen uns zum Glück jetzt hier in Deutschland, du bist jetzt gerade da, aber spielst ganz, ganz viel ja auf der PGA und DP World Tour, aber vor allem interessiert mich auch, vielleicht kannst du mal sagen, wie sind da die Unterschiede? So, gerade auf der PGA Tour, nimm uns da vielleicht mal mit aus deiner Sicht, was ist da so das Besondere? Gibt es da gewisse Sachen, die nochmal einfach anders sind, die sich anders anfühlen im Vergleich zu einer DP World Tour und sicherlich auch zu den etwas unterklassigeren Turnierserien, die du ja auch alle gespielt hast. Also was ist dieses Besondere an der PGA Tour?
Also von den Turnieren an sich, gut, die meisten Turniere auf der PGA Tour sind ein bisschen größer aufgebaut als auf der DP World Tour jetzt zum Beispiel, aber die Top-Turniere und auch gerade, ich sag mal, die Top-Turniere in Europa, ob es jetzt Eichenried ist, auch Wentworth oder so, die sind auch mega besetzt und auch von den Zuschauern mega. Deswegen so vom Feeling her ist es jetzt nicht so dramatisch unterschiedlich. Wir spielen auch auf der PGA Tour teilweise irgendwo, wo jetzt am Donnerstagmorgen noch kein Mensch ist. Ne? Mhm. Also ist jetzt nicht so, als wäre da immer volles Haus. Mhm.
Wie blickst du grundsätzlich auf die unterschiedlichen Turnierserien? Also mittlerweile gibt es ja nun relativ viel. Der ein oder andere sagt, das ist gut. Gestern habe ich jetzt gerade mal irgendwie mit jemandem gesprochen, der sagt so, ja, jetzt haben wir LIV und PGA und man hört ganz, ganz viel und ob die sich einigen oder nicht und näher zusammen oder nicht. Beschäftigst du dich damit als Profigolfer oder ist das was, wo du sagst, das ist jetzt so, wie es ist und kann ich sowieso nicht beeinflussen und ich werde sehen, in welche Richtung das geht?
Genau so würde ich sagen. Ich spiele auf der PGA Tour und ich glaube, das ist nach wie vor die schwierigste Tour und die, sag ich mal, von der Tiefe des Feldes die kompetitivste. Mhm. Und da ist es schon auch anstrengend, sag ich mal. Es ist schwierig, ins Wochenende zu kommen. Es ist auch schwierig, du musst gut spielen, um 30. zu werden. Und das finde ich halt geil, ne? Ich will gefordert werden und ich will mich da durchsetzen, wo es am schwierigsten ist. Mhm.
Und konkret nochmal gefragt, wie blickst du auf LIV Golf, auf diese LIV Golf Tour, auf die Events, die ja gerade im Kontext so Eventisierung im Golfsport ja ein bisschen was anders machen? Also ich war jetzt persönlich leider noch nicht bei einem Turnier anwesend, deswegen kenne ich es jetzt nur aus der medialen Berichterstattung, aber es ist ja schon, wird ja schon versucht, ein bisschen was anders zu machen. Gewisse Abschläge sind eher wie ein Fußballstadion in klein vielleicht, werden so konzipiert und so. Ist das grundsätzlich was, wo du glaubst, das gehört mittlerweile dazu und ist wichtig für den Sport? Oder ist es teilweise auch so, dass du denkst, ey, ist ein bisschen drüber?
Also ich war auch noch nicht beim LIV-Tour-Turnier und ich glaube, die haben ja auch teilweise, wie zum Beispiel Australien oder so, haben sie ja auch Riesenerfolge. Ne? Ich gucke mir eher so an, was machen die Spieler, die da hingehen. Ne? Und da muss man jetzt sagen, da sind auch schon viele richtig gute Leute hingegangen, die irgendwie jetzt aus meiner Sicht, ich weiß nicht warum, tieferen Einblick habe ich nicht, aber irgendwie nicht, also die haben auf jeden Fall jetzt wenig Schritte nach vorne gemacht. Mhm. Deswegen, ja, bin ich mir da halt eher unsicher, ob 14 Turniere mit 3 Runden ausreichen, um ein richtig guter Golfer zu sein oder besser zu werden.
Mhm. Ja. Ja, verstehe ich den Punkt. Und ist ja auch so ein bisschen so, dass dadurch der sportliche Wettkampf auf zum Beispiel einer PGA-Tour dann fehlt mit anderen Athleten und Spielern, die da unterwegs sind, die ja eigentlich, wenn man sich jetzt rein sportlich irgendwie ausmalen könnte oder ausmalt, es ja eigentlich perfekt wäre für den Zuschauer auch, wenn die sich betteln und da gegeneinander spielen. Es ist ja schon so ein bisschen, da sind jetzt ein paar weg, ne? Die spielen dann so ihre Serie. Also dieser Wettkampf fehlt ja schon so ein bisschen. Ne?
Ich bin auch kein Fan auf der PGA Tour von diesen No-Cut-Turnieren. Ich finde 70 Leute irgendwie nicht gut und auf der LIV sind es ja noch weniger. Ich will kämpfen, um ins Wochenende zu kommen, weil, keine Ahnung, ich habe auch schon ein paar Turniere gespielt, wo nur 78 Leute oder so dabei sind. Und wenn du da nicht so gut spielst, das sind ja auch dann die Turniere, die richtig gut bezahlt sind, ne? Und dann irgendwie 54. bist und dann auch einen guten Haufen Batzen Geld mitnimmst. Und obwohl du irgendwie in der vierten Runde 58. bist, dann trotzdem noch ihren Schulterklopfer bekommst. Ich weiß nicht, ich will kämpfen. um ins Wochenende zu kommen. Ich will kämpfen, um mich dann da nach vorne zu arbeiten. Und irgendwie so ein geschenkter Cut fühlt sich nicht richtig an. Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber ich finde das irgendwie nicht gut. Auch ich habe es mir auch bei Olympia gedacht. Wenn du da 38. bist und dann, sag ich mal, noch in dritte, vierte Runde und geht eh nichts mehr nach vorne und nach hinten. Das ist, nee, ich will dann, wenn ich schlecht spiele, will ich auch vom Turnier gesagt bekommen, mir, das war nix. Ja. Und jetzt gehst du mal am Wochenende auf die Driving Range oder sonst wohin und schaust, dass du ein bisschen besser wirst.
Mhm. Apropos schauen, wo guckst du links und rechts gerne hin? Was sind Personen auf der Tour, wo du, also ich kann mir vorstellen, es kann ja nicht alle irgendwie gleich interessant sein, was irgendwie vielleicht einen Schwung angeht oder das Spiel oder kurzes Spiel oder so. Gibt es Personen, wo du sagst, so, ey, da gucke ich eigentlich immer gerne hin? Oder ist es auch so, dass es eher so ist, nee, ich brauche meinen Fokus und will gar nicht so sehr links und rechts gucken, was andere machen und bin wirklich möglichst zu 100% bei mir selber? Wie muss ich mir das vorstellen, auch auf so einem Turnierwochenende?
Wenn von jetzt Donnerstag so bis Sonntag. Auf so einer Driving Range zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, gehört ja letztlich dazu in der Vorbereitung, wenn du auf die Range gehst. Ist es, dass du links, rechts ein bisschen guckst oder bist du da wirklich nur für dich?
Also, ich finde es nur beeindruckend aktuell, was Scottie Scheffler macht. Also, das ist jetzt noch, ich meine, früher gab es Tiger Woods, okay, vollkommener Ausnahmespieler, aber jetzt, oder auch was man von anderen Spielern hört, die schon länger dabei sind, sind die Teilnehmerfelder noch mal tiefer als früher. Dass es jetzt immer noch jemanden gibt, der, sage ich mal, drei Schläge besser als der Schnitt spielt oder fast einen Schlag besser als der Zweitbeste der Welt, finde ich schon richtig krass beeindruckend. Und das triggert mich auch so ein bisschen. Und dann will ich das auch so ein bisschen verstehen. Das ist, finde ich, glaube ich, eine gefährliche Denkweise, wenn man immer sagt, ey, warum gibt es einen, der das wirklich so viel besser kann? Und das, dann willst du ja auch mehr und mehr. Und dann sind wir wieder beim Thema, ey, man muss schon bei sich bleiben und bei seinen Denkmustern und Trainingsmustern, die einen besser machen und nicht unbedingt gucken, warum es einen gibt, der da so viel besser kann und warum. Und dann fangen wir bald alle an zu rutschen im Schwung. Aber trotzdem finde ich das spannend.
Das hätte ich jetzt auch nachgefragt.
Und da gucke ich dann auch, also ich bin ein paar Mal, ich habe mit ihm gespielt, neun Löcher, und bin auch ein paar Mal neben ihm auf der Range gestanden. Ja, da gucke ich schon wieder, warum der Ball so konstant fliegt, wie er fliegt, wie er getroffen ist. Ja, ist schon beeindruckend, so von der Höhe.
Also ist es doch nochmal anders, ja?
Ja,
also,
es ist so von, wie der Ball fliegt, ja, das kann man sehen, dass der kommt immer gleich runter. Also okay. Der ist immer, auch wenn es nicht so aussieht, immer gleich getroffen.
Ja.
Und da kommt so von der Höhe, vom Shape, kommt er fast immer gleich raus. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das schon sehr, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach ist zu kontrollieren.
Ja. Und sag mal, was meinst du, muss ich nachfragen, was meinst du mit dem Rutschen im Schwung? Ist es das, meinst du das mit dem Fuß?
Das macht er doch.
Meinst du das, ne?
Ja, also ich sage, das ist gefährlich, nicht, dass wir bald alle anfangen. Ja, das klappt jetzt bei ihm, aber da gibt es noch tausend andere Gründe, warum das wahrscheinlich bei ihm so gut klappt.
Ja, ich als Laie frage mich natürlich auch, der rutscht ja jedes Mal mit dem einen Fuß, ich weiß jetzt nicht, welcher Fuß es ist, aber mit dem einen Rutsch ist es der rechte,
oder? Er rutscht mit dem rechten, aber mit dem linken halt auch ein bisschen.
Ja.
Also er ist natürlich unglaublich aktiv durch den Ball, ne? Da bleibt nichts stehen. Wenn was Schläger bleibt, haben natürlich die Hände Zeit zu rotieren und dann wird's gefährlich. Deswegen ist er unglaublich aktiv durch den Ball. Und es hält halt sein Schlägerblatt schön gerade, ne? Also, ich bin kein Golflehrer, aber das könnte man sich schon so analysieren.
Ja, und du spielst ganz gut, von daher hört sich das relativ fundiert an, wie du es gerade gesagt hast. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Wie wichtig war, wenn du rückblickend sagst, so der Weg, den du gegangen bist? Vielleicht können wir das auch noch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen sagen. Du warst ja nicht die ganze Zeit in Deutschland, bis jetzt irgendwie vor 2 Jahren, sondern du hast ja den Schritt auch nach Amerika gemacht, aufs College, hast da gespielt. Ich weiß, hab natürlich auch schon mitbekommen, da scheiden sich die Geister. Da kann man, glaube ich, auch irgendwie einen separaten Podcast so aufnehmen. Was ist der, gibt es den perfekten Weg? Höchstwahrscheinlich beim DGV sagen viele irgendwie, ist gut, wenn die lange im Kader sind und hier spielen und dann vielleicht irgendwie den Schritt machen. Wie war das bei dir rückblickend? Du würdest höchstwahrscheinlich sagen, das war genau das Richtige, den Schritt zu machen.
College war super für mich, muss ich sagen.
Weil?
Es ist ein Umfeld wie im DGV-Kader, würde ich sagen. Wir waren 10 Leute, die wollten alle Top-Spieler werden oder Golfprofis oder was weiß ich, Nummer 1 der Welt. Und du trainierst jeden Tag zusammen, du hast deine Wettkämpfe, du spielst 12 Turniere oder 13, wenn du ins Finale kommst, glaube ich. Von Mitte August bis Mitte April oder so, ne? Da gibt es jetzt auch nicht so viele Turniere in Europa. Die sind alle bezahlt halt, ne? Das ist schon auch ein Punkt. Du musst dich um nichts kümmern. Die Uni ist gut machbar. Zumindest bei mir war das so. Deswegen, und dann hast du ja auch noch, ich sag mal, Qualifying zum Turnier oder na, so, solche Sachen halt. Also du hast ständig Wettkampf, du hast ständig kriegst du Feedback, ob du gut bist, ob du besser wirst oder auch nicht. Darum geht's.
Ist das vom, oftmals sagt man das ja so, deswegen frage ich auch nochmal aus deiner Sicht, ist dieser Spirit in Amerika, was so den Sport angeht und vor allem dann auch hinblickend auf Kombination Schule, Ausbildung, Schule, College und Sport, ist doch schon nochmal anders als hier, oder? Also ich will es gar nicht werten, aber einfach, das ist ja, hat es da einen anderen Stellenwert aus deiner Sicht?
Ja, voll. Also gut, da müssen wir natürlich, also als College-Spieler muss natürlich jeder dankbar sein, dass es hier College-Football vor allem, aber auch College-Basketball gibt. Mhm. Und dass die Jungs, also jetzt glaube ich, verdienen sie ja ein bisschen was, aber da bleibt ja so viel, also das wird ja mehr geguckt als NFL zum Teil oder ich glaube zum großen Teil. Mhm. Da bleibt so viel Geld bei den Unis hängen an Fernsehgeldern und was ist ich. Und das wird einfach gleich auf alle Sportarten verteilt. Also da geht es, glaube ich, gut, Football kriegt natürlich am meisten Geld. Mhm. Es geht, glaube ich, um Anzahl der Spieler oder so. Mhm. Also ein Golfteam hat jetzt 10 Spieler und Football 80, aber trotzdem ist es, oder sogar noch mehr, mhm. Bleibt da wirklich viel Geld beim Golf hängen. Und das wird natürlich genutzt für Reisen, für Turniere, für richtig geile Ausstattung fast an allen Colleges mit Trackman und was weiß ich.
Trackman, auch ein gutes Stichwort, habe ich hier auch stehen. Wie oft nutzt du diese digitalen Möglichkeiten so in deinem täglichen Training? Wie muss ich es mir vorstellen?
Also ich habe einen Foresight Quad, G-Squad. Mit denen schlage ich mich immer ein. Mhm. Ja, also sehe meine Nummern, sehe, schau, dass alles passt, ja, von den Werten her. Und dann sehe ich halt auch, ob der Ball heute ein bisschen kürzer, ein bisschen länger fliegt. Mhm. Ja.
Merkst du das eigentlich auch? Oder musst du drauf gucken? Weißt du, also spürst du das, wenn du, so wie du eben sagst, dass du irgendwie bei Scotty Scheffler fühlt sich das an, dass jeder irgendwie gleich rausgeht und irgendwie auch gleich, auch von der Flugkurve gleich ankommt. Das merkst du höchstwahrscheinlich bei dir doch auch, oder? Musst du nicht auf den Trackman gucken, oder doch?
Ich merk's auch, aber ja. ob der Ball, sag ich mal, mein Eisen 8 fliegt jetzt 155 Meter. Ja. Wenn der jetzt, keine Ahnung, in San Diego, wo es morgens 8 Grad hat oder noch weniger, dann fliegt er halt 147 oder so. Und ob der dann 145 oder 150 fliegt, ja dann weißt du halt schon Bescheid.
Ja. Wie blickst du aufs deutsche Golf, gerade so auf die deutschen Spieler, haben wir eben schon gehabt. Du bist da absolut ganz oben mit dabei, bist sicherlich viel im Austausch auch mit anderen Spielern. Was würdest du sagen, wie ist so gerade so, wie sind die deutschen Spieler gerade so davor insgesamt?
Also ich kann es jetzt eher halt natürlich in Amerika beurteilen, wo es halt mittlerweile sau schwierig geworden ist. Ich meine, als Rookie hinzukommen und die Top 100 zu schaffen, ist, wenn du die Plätze noch nicht kennst, wenn du kriegst halt in Amerika auch die schlechten Startzeiten, wenn du als Rookie rüberkommst. Du bist immer in den letzten 3 oder 4 Gruppen des Tages. Das heißt, du wirst oft nicht fertig am Donnerstag oder am Freitag, musst am nächsten Tag raus. Mhm. Und dann ganz früh raus, Pause, also 2 Löcher spielen, sage ich mal, Pause. Und nochmal weiterspielen. Deswegen hatten es die Jungs dieses Jahr echt schwer. Und ich finde eigentlich, dass sie es ganz gut gemacht haben. Aber ja, schade, dass es jetzt beim Rosi und beim Jerry nicht gereicht hat.
Ja, also sprichst du an. Die haben die Karte jetzt nicht sich irgendwie sichern können. Ist höchstwahrscheinlich dann erstmal irgendwie das Worst-Case-Szenario, was man sich vorstellen kann, weil es höchstwahrscheinlich auch doppelt so schwierig ist, dann wieder zurückzukommen, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Die irgendwie gefühlt, die Plätze auf der PGA werden immer weniger und ja, die Spieler gibt es ja, ne? Die Top-Spieler. Mhm. Die müssen sich dann natürlich auf die unteren Touren verteilen. Und das, ich glaube, es wird immer schwieriger. Deswegen ja, muss man da auf sich schauen und jedes Jahr aufs Neue richtig kämpfen.
Ja, apropos untere Turniere, hatten wir eben kurz, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Nächstes Jahr gibt es hier in Deutschland auf der Hotel Planner Tour 3 neue Turniere, die hier in Deutschland stattfinden. So ein sogenannter German Swing. Zusätzlich noch ein neues Damenturnier. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dass diese Turniere dann auch in Deutschland stattfinden? Ich meine, du kennst es von früher auch noch, hast ja diese Turnierserie auch spielen dürfen oder gespielt, bevor dann der Next Step gekommen ist.
Ich finde es super, dass es diese Serie gibt. Also ich habe jetzt vorhin auch zum ersten Mal davon gehört. Aber was allein dieses Big Green Egg German Challenge schon für uns gemacht hat. Ich meine, viele Jungs, die halt vom Amateurstatus ins Profi-Lager wechseln, haben dann halt wirklich sicher ihre Startplätze auf der Challenge Tour. Das heißt, sie werden exposed, wie man so schön sagt. Sie haben die Chance, sich zu beweisen, zu sehen, was klappt nicht, wo muss ich besser werden oder bin ich schon richtig gut und kann da mitspielen oder eventuell noch eine Tour drüber spielen. Also ich sage immer, Turniere, nichts ersetzt ein Turnier, ne? Und das ist wichtig, dass die Jungs halt eine Möglichkeit haben, sich zu zeigen. Das ist wie bei anderen Sportarten auch.
Ja. Wie bist du eigentlich, auch das finde ich interessant, du hast ja hast jetzt auch ein paar Mal schon geschildert, bist unfassbar viel unterwegs, spielst Turniere, hast jetzt schon gesagt, beschäftigst dich mit 26 Turnierplanungen, wo sind Häuser frei, wie sind gewisse Abläufe. Wie gibt es in der Zeit eigentlich den Kontakt zum DGV? Oder gibt es den? Wenn ja, wann? Wie ist das? Wie muss man sich's vorstellen?
Also ich bin jetzt nicht mehr, glaube ich, auch Ziel der Förderung vom DGV. Ja, ja, ich habe meine Abläufe, meine Routinen. Der Uli vom Nationaltrainer kommt oft oder öfter mal vorbei, auch drüben,
ja,
und schaut sich an, dass alles gut läuft oder auch nicht. Dann muss er was sagen. Deswegen gibt es jetzt aktuell in der Planung, ich meine, ich habe meine Abläufe, ich weiß, wann ich wo, wie trainieren muss oder so. Ich brauch da keine Unterstützung mehr.
Ja.
Deswegen kümmert sich der DGV da jetzt um andere Spieler, was auch absolut richtig ist.
Ja, genauso dahingehend war die Frage über einfach nur informatorisch. Ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen. Also wenn man Bundestrainer unterwegs ist, dann bietet sich's an, sich mal zu treffen und auszutauschen. Aber da geht's auch wirklich, glaube ich, dann eher darum, dass man sich freut zu sehen, oder? Also da wird ja jetzt keiner dir reinfuschen und sagen so, ja, mach das mal so anders oder mach's mal so. Ich meine, das wäre ja völlig an den Haaren herbeigezogen.
Nee, genau.
Oder ist es doch so?
Also, der Uli gibt schon manchmal, ist im Austausch, sage ich, mit mir oder auch mit meinem Trainer. Aber ich habe jetzt auch von Gesprächen mitgehört, dass es halt auch wichtig ist für den DGV zu sehen, ja, wie läuft es eigentlich ab auf der PGA-Tour? Was machen die besten Jungs und wie machen sie es? Und was können wir jetzt für unsere Spielerentwicklung, dafür ist ja der DGV, sage ich mal, hauptsächlich da.
Ja, ja.
Was können wir da noch lernen?
Thema Jugend und Nachwuchs im deutschen Golf. Ein Thema, was, glaube ich, immer grundsätzlich wichtig ist, wo wir irgendwie, glaube ich, auch versuchen müssen, ich kann es ja nur aus meiner Warte jetzt sagen, wo wir auch immer wieder versuchen müssen, kommunikativ irgendwie gut zu unterstützen, irgendwie gute Sachen zu machen, auch gerade für die junge Zielgruppe vielleicht irgendwie Sachen zu entwickeln. Jetzt hast du vorhin in einer Antwort gesagt, irgendwie, dass wenn Kids kommen und so Selfies und wenn du Autogramme geben kannst, ist das irgendwie super für dich. Ist das schon so, dass das teilweise in deinem Kopf ist, dass du gewisse Sachen schon irgendwie dir vorstellen kannst, weiterzugeben an Jüngere? Oder ist das noch zu weit weg, weil du verständlicherweise total in deinem täglichen Doing und in deinen Abläufen, in deinen Zielen drin bist? Weißt du, wie ich meine? Also ist das vielleicht ein Stück weit, du bist ja selber noch total jung, also deswegen stelle ich mir das schwierig für. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie gedanklich schon total dabei sein, irgendwie zu sagen, was kann ich irgendwie den Kids in Deutschland zurückgeben, oder?
Ja, nee, also ich bin jetzt nicht voll dabei, aber man macht sich schon Gedanken und ich finde es auch, ich bin ja auch Riesenfan von diesem Spiel, ne? Man macht sich schon immer so Gedanken, ja, wie würde ich das eigentlich jetzt bei meinem Kind zum Beispiel, also ich habe jetzt kein Kind, aber wie würde ich das angehen? Da glaube ich schon, dass ich viel, viel weitergeben kann und ja, in welcher Form es dann irgendwann mal passiert, bin ich gespannt, aber da mache ich mir dann schon Gedanken, ja, was braucht man eigentlich wirklich? Und ich glaube, ich habe da mittlerweile schon sehr viel Erfahrung gesammelt, die ich dann irgendwann natürlich dann weitergeben will, weil sonst wäre es ja schade drum, so ungefähr.
Absolut, ja. Finde ich mega, weil du sagst ja auch, du machst dir darüber Gedanken und merkt man ja auch, kannst du es ein bisschen greifbarer machen? Was braucht es denn aus deiner Sicht, dass wir vielleicht das Thema Golf für eine etwas breitere, jüngere Zielgruppe noch attraktiver machen und anfassbarer machen?
Kannst du das jetzt so im allgemeinen Amateursport, meinst du?
Ja, das vielleicht. Also ich nehme es immer so ein bisschen so wahr, aber korrigiere mich auch gerne, weil ich komme ja nicht aus der Sportart, dass schon noch viele Leute denken, ja, da sind Barrieren, da sind hohe Einstiegshürden, ist vielleicht auch elitär oder teuer. Wenn man das mal vergleicht und selber Kinder hat und guckt irgendwie, was gibt man für ein Hockeytraining aus oder Tennistraining oder wenn ich mir jetzt irgendwie einen Paddleplatz buche oder so. Also viel günstiger ist es auch nicht. Also das ist eigentlich nicht so richtig das Argument. Wie blickst du da drauf? Braucht es vielleicht, wie hat ich vorhin mit Frau Gerkens habe ich da im Vorgespräch auch kurz zugesprochen, wo irgendwie auch ein paar Themen, glaube ich, total relevant sind. Man muss das ja auch nicht zu eng sehen. Also eine jüngere Zielgruppe braucht vielleicht auch eine andere Ansprache oder ganz sicher. Mhm. Und man muss ein bisschen lockerer sein als bei Leuten, die mit beiden Beinen im Leben stehen und irgendwie natürlich was anderes brauchen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also können wir da ein bisschen lockerer werden?
Was ich total geil finde, ist für den wirklich klassischen Hobbygolfer sind halt die so klassische 9-Loch-Runden, wo der Platz nicht so schwer ist, wo es zügig geht. Alle Leute wollen hier ihre 10.000 Steps reinkriegen und so. Du kriegst auf 9-Loch wunderbar. Es ist ein wunderbares, leichtes Workout, sag ich mal, wo du beschäftigt bist, wo du da wirklich auch mal an was anderes denkst als vielleicht dein Alltagsstress und dich voll auf diesen Golfball fokussieren kannst. Es dauert dann 2 Stunden. Man muss halt schauen, dass das zügig geht. Und danach sitzt jeder hoffentlich bei Sonnenschein auf der Terrasse und genießt noch einen Drink. Also würde ich mir jetzt auch so für später mal, finde ich das immer noch eine geile Beschäftigung. Und kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man so mehr auf diese 9-Loch-Runden setzt, schauen, dass man gut rauskommt, dass es zügig geht. Ja, geil finden, wenn man darauf ein bisschen mehr setzt.
Und siehst du sowas, auch das hatten wir vorhin, fand ich auch einen total guten Hinweis, deswegen nehme ich es direkt mal mit ins Gespräch, kulturelle Einflüsse, was man aus anderen Sportarten kennt, also zum Beispiel so Musik. Es gibt ja ganz viele Sportarten, wo es mittlerweile auch gang und gäbe ist, dass irgendwie Musik mal nebenbei läuft. Also könntest du dir vorstellen, dass man irgendwie in Golfclubs eine gewisse Zeit vorgibt, wo dann auch Kids irgendwie auf der Range sind, die vielleicht mal irgendwie Musik dabei hören können? Also weißt du, dass das so ein bisschen alles ich weiß, das geht nicht von jetzt auf gleich und man sollte es auch nicht übertreiben, glaube ich. Das ist das Nächste. Der Grad ist sicherlich auch schmal, aber ich glaube schon, dass man sich da ein bisschen öffnen kann. Wie blickst du vielleicht auch darauf, gerade mit dem Blick, dass du in Amerika ja auch, glaube ich, nochmal andere Sachen mitbekommst oder kulturell mitbekommst als hier?
Ja, da gibt's gerade in Texas ganz oft, dass die halt so wie so Riesenboxen auf der Driving Range haben und da dieser klassische amerikanische Country gespielt wird. Mhm. So jetzt nicht übermäßig laut, aber schon so, dass man nur zwischen den Schlägen so ein bisschen mitwippen kann. Und das sind ja auch irgendwie so richtig passende Lieder und das macht schon echt Laune, wenn da so ein paar Banger gespielt werden und und ja, zwischen den Schlägen, das finde ich total cool.
Ja, und wenn, also das ist, glaube ich, das so beschreibt, ist es ganz gut. Und wenn man eben halt seine Ruhe braucht, dann muss man halt irgendwie dafür sorgen, dass Ruhe ist, beziehungsweise sich andere Zeiten suchen oder so. Es geht ja beides.
Genau.
Also ich glaube, da haben wir in der Tat irgendwie ein großes, großes Potenzial. Lass mich noch einmal fragen, was sind so vielleicht auch nicht nur auf nächstes Jahr geblickt, sondern auch darüber hinaus, was sind so Meilensteine für dich, Ziele, wo du sagst, so das möchte ich auf jeden Fall zusätzlich zu meinem Spiel, was ich immer verbessern möchte, das möchte ich auf jeden Fall erreichen. Also Olympia oder Ryder Cup oder ich will einen Major gewinnen oder was ist es so, was hast du? Gibt es da Meilensteine, wo du sagst, so das möchte ich gerne erreichen?
Ja gut, erstmal die vielleicht langweilige Antwort. Ich will halt so konstant gut spielen, dass ich mich jedes Jahr in den Ranglisten hocharbeite. Ah ja, am liebsten natürlich nach Atlanta kommen zum FedEx Cup Finale. Und ja, auf jeden Fall jetzt erstmal hier so Top 50 der Welt, alle Majors immer qualifiziert sein. Und so ist es dann schon nice, wenn man dann immer die besten Turniere spielen kann und sich aussuchen kann und gegen die besten Spieler spielen kann. Ja, und ein Produkt wird dann natürlich sein, viele Turniere zu gewinnen. Ich will ja unbedingt mal Eichen Ried ganz oben stehen, PGA Tour Turnier gewinnen natürlich. Masters wär so ein Ziel, so ein richtiger Meilenstein. Mhm. Das ist natürlich das große Ziel. Und dann Ryder Cup spielen.
Wie verhält es sich mit Olympia? Ist jetzt gerade viel auch in Deutschland rund um Olympia-Bewerbung. München, Hamburg, Berlin und Rhein-Ruhr werfen da ja irgendwie ihre Hüte in den Ring. Wie blickst du als Golfspieler auf Olympia?
Ja, das ist immer dann so jahresbedingt. Ne? Jetzt nächstes Jahr ist jetzt noch nicht wirklich Thema, aber dann im Jahr drauf ist natürlich Olympia wieder ein Thema und dann ist auch wieder, dann stelle ich mir das auch oder stellt man sich das auch wieder vor, dass man da gerne auch mal hier eine Medaille holen würde.
Und dann lass mich zum Abschluss nochmal fragen, was sind so andere Sportarten, die du dir zum einen gerne anguckst, wo du vielleicht auch versuchst, irgendwie was mitzunehmen. Gibt es da irgendwie was? Gehst du privat zum Fußball oder gehst du zum Eishockey oder Handball, Basketball, wie ist das?
Ja, ich bin großer Fußballfan, also großer Bayern-Fan. Hm.
Okay, dann hast
da
du.
Da bin halt. Ich.
Das ist ja immer Heimspiel. Das läuft ja eigentlich jedes Jahr.
Ja, dieses Jahr läuft es extrem gut. Da bin ich gespannt, dass die Jungs noch so zaubern.
Ja.
Aber so, ob ich mir jetzt da noch was mitnehme, so.
Ja, oder ist es dann wirklich eher so Fan sein und dass du dir das Spiel gerne anguckst?
Also ich gucke mir das Spiel gerne an, schaue so ein bisschen taktisch oder versuche das zumindest als Laie halt, ne, was die so machen. Aber so für mich persönlich finde ich es spannender, so wie so zum Beispiel in Novak Djokovic sich auf irgendwas vorbereitet oder wie er trainiert, wie er isst, wie er schläft, der ist ja extrem dabei. Ja, das ist dann so für mich wahrscheinlich eher ein bisschen spannender.
Heißt das, den würdest du gerne mal, gibt es Personen?
Also den würde ich gerne mal ja so ein paar Fragen stellen.
Okay.
Ja.
Und aus dem Fußball nicht so, keiner, der so.
Ja, ich finde, da ist es jetzt nicht so bekannt. Also okay, Cristiano Ronaldo hat eine extreme eigene Routine, aber sonst, ein Robben muss krass gewesen sein, so von seiner Mentalität, auch neben dem Platz. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin es auch ich, aber das ist für mich, die haben mal so ihr Teamtraining. Ich weiß jetzt nicht, wie arbeitet und an was er, dass er genau schraubt, weiß ich nicht.
Na gut, dann nehmen wir mal mit, dass Novak Djokovic irgendwie der ist, den du gerne treffen möchtest. Matti, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, einen wilden Ritt durch viele Themen gemacht.
Ja, ja.
Aber hat total Spaß gebracht. Ich hoffe dir auch.
Ja.
Wir drücken die Daumen für jetzt die nächste Zeit. 14 Tage Südafrika, hast du gesagt. Dann bereitest du dich davor und natürlich für eine erfolgreiche Golfsaison 2026. Danke nochmal für deine Zeit.
Danke, viel Glück beim Podcast. Hoffentlich wird's
Danke.
Was.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war die Premierenfolge mit Matti Schmid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne mal Feedback da und abonniert den Podcast. Lange Rede, kurzes Spiel findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr in Zukunft keine einzelne Folge. Wir hören uns.